einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Interviewfolge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Morgen, Maybrit. Ich freue mich total, dass du da bist. Wir haben relativ spontan zusammengefunden über eine Freundin, was eine Empfehlung. Dementsprechend bin ich da auch guter Dinge. Ich habe ja auch mich ein bisschen bei dir auf der Homepage schon mal umgeguckt, aber ansonsten kennen wir uns gar nicht. Dass es heute eine sehr, sehr schöne Folge wird und ein sehr, sehr schönes Gespräch. Deswegen erzähl doch erstmal ganz kurz ein bisschen was von dir. Fang doch erstmal an und erklär den Zuhörern so ein bisschen, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Hallo Mirjam. Vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass der Kontakt entstanden ist. Und ja, was mache ich? Ich bin selbstständig unterwegs in meinem eigenen Büro in Westerrönfeld und mache da, also ich habe es genannt, psychologische Beratung. Da geht es hauptsächlich um Lebensberatung und ich mache auch Paarberatung. Und ja, das Thema Kindheit und Erziehung ist ein Thema, was ich, wo glaube ich jeder ein Stück weit Experte ist, weil jeder selber mal Kind gewesen ist oder Kinder hat. Und ich habe mich damit viel auseinandergesetzt. Ich bin auch als Dozentin unterwegs für Kita-Fachpersonal, für Pflegeeltern und auch im Jugendamt zu verschiedenen Themen, die in der Regel die Kindheit betreffen. Und wir haben es ja auch vorhin schon einmal kurz zu zweit besprochen, dass wenn man irgendwie bei der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist oder irgendwie in einem Heilungsprozess ist oder bei sich selbst irgendwie guckt, dass man ein bisschen aufräumt, dass in der Regel kein Weg an der Kindheit vorbeiführt. So.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das merkt man ja auch und hat es ja auch gesagt in den Podcast-Folgen so. Man kommt da immer wieder hin und das ist, glaube ich, auch etwas, was man machen sollte, wenn es dann um das Thema wirklich heilen geht. Also für mich persönlich ist es so, dass dadurch, dass eben so viel in der Kindheit entstanden ist und wir halt mit unseren eigenen inneren Kindern oder mit dem einen inneren Kind, da gibt es ja ein bisschen unterschiedliche Modelle der Vorstellung, wenn wir damit im Reineren sind, dann können wir auch unseren Alltag einfach viel, viel leichter bestreiten. Und ganz, ganz häufig passiert das ja leider nicht. Also es ist ja noch nicht so bekannt in den Köpfen, wie es vielleicht sein könnte, dürfte, sollte. Ja. Deswegen mag ich das immer gerne, da nochmal ein bisschen näher drauf einzugehen. Und aber auch das Thema mir anzuschauen, okay, was kann ich denn heute jetzt schon vielleicht mit meinem Kind machen, wo du ja dann auch wirklich dann so ins Spiel kommst. Oder wie kann ich mit dem umgehen? Nicht, was kann ich mit dem machen, aber wie kann ich mit dem umgehen, dass es vielleicht gut aufgefangen ist in ganz vielen Situationen, obwohl es natürlich nie die perfekte Erziehung gibt. Ne? So, das muss man auch sagen, weil die Kinder ja ihre eigenen Schlüsse aus den Situationen ziehen.
Ja, genau. Ja, also ich habe da so ein Motto, womit ich finde, dass es eigentlich relativ einfach ist. Jedenfalls zumindest ist es erstmal einfach gesagt. Ich habe da auch ein bisschen Erfahrung, weil ich selbst auch 4 Kinder habe.
Ja.
Und die sind natürlich auch ganz unterschiedlich, was total schön ist für mich, weil es mir die Erfahrung bringt, dass ich irgendwie mit mehreren Kindern das Gleiche machen kann und das nicht irgendwie gleich funktioniert. So, das ist eben, das ist so deutlich, dass es nicht diese eine Lösung gibt für das eine Problem. Es gibt immer nur die eine Lösung für das eine Kind, für das eine Problem in der einen Situation. So.
Ja.
Und trotzdem gibt es, glaube ich, ist es generell total hilfreich, genau hinzugucken. Das kann ich nur immer wieder sagen, weil man kann es sich nicht ableiten von anderen Kindern, von anderen Eltern, von irgendwem, der irgendwann mal irgendwas gemacht hat, was gut funktioniert hat. Man kann immer nur in diesem Moment hingucken und versuchen zu erspüren, was braucht das Kind gerade. Und dann brauchen wir ein bisschen Kreativität und Fingerspitzengefühl. Also einfach ausprobieren, gucken, was funktioniert, mal neue Wege gehen und genau, und da auch keine Angst haben. So, einfach wirklich hingucken. Ich glaube, das ist das, was uns so verloren gegangen ist. Und wir haben so die Idee davon, wie wir als Eltern sein wollen, wie unsere Kinder sein sollen, wie unsere Kinder zu Hause sein sollen, wie sie woanders sein sollen und vergessen dabei manchmal hinzugucken und zu gucken, dass unsere Kinder eben auch einfach schon irgendwie sind. Genau. Und dass sie
Ja.
auch so sein dürfen und dass das vielleicht anders ist, als wir uns das wünschen und dass es das aber okay ist.
Ja.
Genau.
Ja,
Und
das war.
da kommen natürlich auch wieder unsere eigenen inneren Kinder. Also ich gehe davon aus, dass es immer mehrere sind, immer viele sind, mit ins Spiel, weil die dann eben auch im Kontakt mit unseren richtigen Kindern auch manchmal angepiekst werden oder laut werden.
Ja, ich stelle mir das auch nicht sehr leicht vor als Elternteil. Und da muss ich sagen, da hatte ich schon ganz früh ein gutes oder eine gute Empathie, eine hohe Empathie für meine Mutter. Also sie war alleinerziehend, deswegen spreche ich nur von ihr. Und es war so, dass ich ganz oft mitbekommen habe, wie damals meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden und auch ja, andere Kinder einfach mit Erwachsenen oder eben die mit ihren Eltern umgegangen sind. Und dass ich dann zu Hause manchmal davon sehr, sehr verblüfft erzählt habe, weil ich das so wahnsinnig fand, wie da das Verhältnis so war. Und da habe ich aber auch ganz schnell festgestellt, dann, wenn ich dann die Eltern im Umgang auch beobachtet habe, dass die sehr, also dass sie auch immer so ihr Ding durchdrücken wollten und gar nicht gesehen haben, was denn jetzt das Kind möchte. Und das fand ich bei meiner Mutter immer total schön, dass sie mich nicht als Subjekt jetzt so gesehen hat, sondern dass sie gesehen hat, okay, ich bin ein ganz eigenständiger Mensch. Also ich bin nicht ihr Kind, was man ja immer manchmal so auch sagt, du bist mein Kind, mach dies und das, sondern ich war halt für sie ich weiß nicht, ob es von vornherein war, aber sobald ich das sagen kann, dass ich das mitbekommen habe, war ich immer ein eigenständiger Mensch für sie. Und sie hat mir da nie was aufgedrückt oder mich irgendwie in eine Schublade gesteckt oder mich irgendwie ja dazu gebracht, etwas zu sein oder jemand, der ich nicht bin. Und das fand ich immer sehr, sehr schön. Und das fand ich war auch ein Riesenunterschied zu ganz vielen anderen Familien, wo ich das so mitbekommen habe, wie da miteinander umgegangen ist, ne?
Ja, das glaube ich.
Umgegangen
Und
ist.
das ist total schön zu hören und das freut mich für dich. Und dann, ja, das kann man ganz doll wertschätzen. Und das ist total schön und auch für deine Mutter sicher eine dankbare Sache, dass sie das konnte. Und ich glaube, das ist wichtig, in dem Zusammenhang auch noch zu sagen, dass es ganz oft ja auch so ist, dass die Eltern das nicht machen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, das Kind in eine bestimmte Richtung drücken wollen. Auch das ist ja auch irgendwie so ein, dass sie versuchen wollen, ihr Kind zu schützen. Also
Ja.
meine Eltern haben mit den besten Ideen und Vorsätzen irgendwie mir immer wieder Teile irgendwie versucht abzugewöhnen von mir, die aber eigentlich total wichtig für meine Persönlichkeit sind. Also dieses irgendwie mit Menschen in Kontakt sein, für Menschen da sein, immer wieder. Also ich war als Kind und Jugendliche schon oft Ansprechpartner für Menschen, also für Mitschüler oder so, die sich mal ausheulen wollten oder irgendwie Themen hatten. Und ich war auch immer ganz interessiert daran, so an anderen Menschen. Ich wollte immer verstehen, warum andere Menschen anders denken und anders handeln. Und ich habe dann auch immer gebohrt, weil ich das wissen wollte. Ich wollte das
Ja.
einfach richtig verstehen. Und meine Eltern haben da die Gefahr gesehen, dass ich da so ein Helfersyndrom entwickle und dass ich mir den ganzen Frust und Ärger und die Traurigkeit der anderen quasi so anziehe und haben immer versucht, mich so ein bisschen davor zu beschützen und haben dadurch irgendwie gefühlt mich in, also ich muss bei dem Wort entwickeln immer daran denken, ne? Mich erstmal so eingewickelt, so, ne? Und versucht irgendwie mich zuzudecken, mich einzupacken, so mich davor
Ja.
zu schützen irgendwie. Und das war dann natürlich auch irgendwann viel Arbeit, mich da wieder rauszuwickeln und das alles wieder, also mich da drin wieder zu finden.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür, was eben häufig passiert. Wir versuchen unsere Kinder so zu erziehen, wie nach unseren Werten zu erziehen. Und überschreiten manchmal dabei einfach auch die Grenze der Toleranz für ihre Persönlichkeit, die sie mitgebracht haben. So, und genau, und das ist dann natürlich für die, wenn sie dann irgendwann erwachsen sind, auch wieder schwer, das dann wiederzufinden. So, und für mich ist
Ja.
genau das, was ich eben in einer Jugend auch schon so gelebt habe, das, was heute so meine Berufung ist, das, was ich einfach total gerne mache. Ich bin gern für andere Menschen da. Ich habe jetzt auch noch viel studiert und Ausbildung gemacht und kann das jetzt auch noch gut und kann mich auch gut abgrenzen und
Ja.
habe das und hatte mit dem Weg in diese Richtung, also mit meinem Ausbildungsweg in diese Richtung, das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich da bin, wo ich hingehöre. Ich habe in erster Ausbildung habe ich mal was Technisches gelernt und das dann auch ein paar Jahre gemacht und habe da mein Glück nicht gefunden.
Ja.
Und genau, habe das dann mich dann entwickelt. Genau.
Ja. Ja, aber schön. Kannst du doch so ein bisschen erklären gleich, wie der Weg war zwischen dem, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Weil das war ja wahrscheinlich nichts, was du jetzt mal einfach so eine Idee hattest und dann, okay, mache ich jetzt, sondern das wird ja ein Prozess gewesen sein bei dir.
Ja, genau. Also das zeigte sich darin, dass ich einfach nicht mehr gern zur Arbeit gegangen bin. Ich habe für Airbus gearbeitet und habe auch gutes Geld verdient und war auch immer viel im Ausland. Und ich hatte auch einen Freund, der so dem Muster entsprach, wie meine Eltern, also wie das so in dieses Bild gepasst hätte, wie ich quasi aufgewachsen bin und wie meine Eltern das sich auch irgendwie gut hätten vorstellen können. Und der hat dann auch immer gesagt, ach Mensch, so schlimm ist das doch nicht und das ist doch ein guter Job. Und da habe ich immer wieder gemerkt, ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich in dem Beruf nicht richtig. Es entspricht mir alles nicht so richtig. Und dann habe ich alles aufgegeben und bin ein Jahr um die Welt gereist. Ich hab mich getrennt, habe den Job aufgegeben, bin ein Jahr um die Welt gereist. Und habe dann aber auch noch nicht gefunden, da habe ich viele Erfahrungen gesammelt, aber bin mir noch nicht näher gekommen. Habe dann wieder bei Airbus angefangen zu arbeiten, weil ich natürlich total abgebrannt war und da erstmal wieder Geld verdient habe. Habe dann nochmal was anderes versucht, auch technisch in der Nähe meiner Eltern. So, habe gedacht, vielleicht finde ich da mein Glück. Und das wurde dann immer schlimmer, dass ich auch schon immer zu spät zur Arbeit gekommen bin, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt muss ich was ändern, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich studiere jetzt, ich fange jetzt an zu studieren. Mir war noch nicht ganz klar, was, irgendwie Psychologie oder soziale Arbeit oder. Und dann habe ich mich für Psychologie entschieden, habe dann im Fernstudium Psychologie studiert, habe dann meinen heutigen Mann kennengelernt, das war auch so eine Offenbarung, diese Begegnung, weil ich bei ihm das erste Mal das Gefühl hatte, einen Menschen zu treffen, der sich für mich interessiert, so wie ich bin und nicht so, wie ich für ihn sein könnte. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
Ja.
komplett.
Und ich war davor 7 Jahre ohne Partner und habe immer am Anfang schon gemerkt, dass das irgendwie, dass die mich gar nicht so sehen und auch nicht so sehen wollen, wie ich bin. Und bei meinem heutigen Mann war das so, dass er mir die Fragen so ehrlich gestellt hat, dass ich selbst überlegen musste, dass ich in mir erstmal nach einer wirklich ehrlichen Antwort suchen muss. Und der hat mich immer darin unterstützt, das zu machen, was ich möchte, was aus mir herauskommt, also was wirklich mir entspricht. Dann haben wir, das hat dann einfach gepasst und dann haben wir auch recht schnell geheiratet und habe ich neben dem Studium die Kinder bekommen. Genau, und aber da fühlte sich irgendwie einfach alles zusammen. Und dann habe ich nach dem Studium noch eine Therapieausbildung gemacht und integrative Psychotherapie, also verschiedene Therapieformen. Das finde ich total sinnvoll, weil ich glaube, dass es nicht eine Therapieform gibt, die für alle Menschen geeignet ist. Und so habe ich einfach viele Einblicke gekriegt. So, dadurch, dass ich das Fernstudium gemacht habe, bin ich auch ein guter Autodidakt geworden und konnte mir halt auch so noch viel zusätzlich aneignen. Genau, und jetzt haben wir 4 Kinder und sind verheiratet und ich bin irgendwie total glücklich mit dem, was ich mache. Und ja, das ist so der Weg dahin gewesen.
Ja, war schön. Jetzt kurz mal runtergebrochen, so auf 4 Minuten, aber sehr schön. Wahnsinn. Also viel, viel, viel passiert, ne? In welchem Zeitraum war das so?
Ich habe mit Ende 20 das Studium angefangen und jetzt bin ich Ende 30, also so 10 Jahre. Und so richtig dass ich so richtig zu mir gekommen bin, also eine ganz große Veränderung ist nochmal passiert, als ich mit der Therapieausbildung angefangen habe. Da bin ich irgendwie, weil ich gerne sofort einsteigen wollte, nicht so ganz am Anfang angefangen, sondern mit einer systemischen Therapie mit den Aufstellungswochenenden, also systemische Familienaufstellung. Das war also gleich so richtig voll rein. So. Und da bin ich dann auch das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit so richtig mit meinen Gefühlen in Kontakt gekommen. So. Also ich konnte schon über die Jahre vorher auch immer, habe ich da schon besseren Zugang gehabt und aber so richtig damit in den Kontakt gekommen. Da hatte ich das Gefühl, da ist irgendwie, ich habe jetzt die Büchse der Pandora geöffnet. Und auf einmal, und man kann ja dann auch nicht mehr zurück. Das gab es in irgendeiner Folge, hast du auch schon mal mit jemandem darüber gesprochen. Wenn man einmal diese Erkenntnis hat und diesen Zugang gefunden hat, dann ist der natürlich offen, dieser Kanal. Und genau, und dann habe ich über die Jahre, das ist eine Ausbildung von 3 Jahren gewesen und habe immer wieder Selbsterfahrungen gemacht, auch in den verschiedenen Therapieformen. Und ja, bin so immer ein Stückchen mehr irgendwie zu mir gekommen und ein bisschen mehr geheilt und kenne meine Themen ganz gut. Natürlich habe ich auch welche, kenne die aber gut und genau, und kann auch so mit Respekt mir selbst gegenüber immer wieder sagen, ich brauche jetzt irgendwie mal eine Phase, in der ich da nicht weiter rumwühle. Oder wenn es mir gut geht, dass ich sage, oh, da kann ich noch mal hingucken. Und mit Kindern ist es ja auch so, die zeigen einem diese Punkte ja auch immer wieder.
Ja, das höre ich immer nur. Ich habe ja selber keine Kinder. Das höre ich immer nur, aber immer wieder. Also das scheint einfach so zu sein. Und ja, ich habe mich ja persönlich also dagegen entschieden, Kinder zu kriegen. Und ich finde das auch grundsätzlich, also jetzt mal abgesehen davon, dass sie einem bestimmt auch eine Hilfestellung sein können bei der persönlichen Heilung, weil sie halt darauf zeigen, kann das ja auch ganz andersrum wirken. Und es ist halt einfach, glaube ich, keine, also für mich persönlich denke ich, ist es keine gute Idee, egal wie gut ich jetzt denke, ich aufgeräumt bin, für Menschen, die halt noch nicht so wirklich sich ihre Vergangenheit gestellt haben, so Kinder zu kriegen. Ne? Also, aber muss ja jeder für sich selber wissen, ne?
Also ich glaube, dass wir, also insbesondere auch durch unsere Klienten, aber auch durch überhaupt durch uns in unseren Beziehungen zeigt es sich ja auch. Also wir können davor ja nicht weglaufen, sondern nur bei den Kindern ist es eben immer sehr direkt und sehr, sehr stark, auch häufig sehr intensiv. Was es nicht immer unbedingt einfacher macht, ne? Weil kannst du dir nicht aussuchen, manchmal zu sagen, da gehe ich jetzt dem Kontakt aus dem Weg, weil ich kann es ja nicht weg, ne?
Man kann dem schlecht ausweichen.
Ja,
Und man
und
sollte ja auch irgendwie nicht, weil man muss ja auch für das Kind dann da sein, ne? Also das ist ja dann auch so ein Zwiespalt, den man hat. Wo man ja gucken muss, okay, wie nehme ich mich jetzt zurück und wie kann ich jetzt für mich selber da sein, während ich ja auch noch für das Kind da sein soll, und möchte. Das ist dann, glaube ich, genau die Herausforderung, ne?
genau, und das ist ganz häufig auch ein Punkt. Also ich kann von einer Sache, also ich kann von der Beratung sagen, oder von, es gibt eine Sache, die im Prinzip alle meine Klienten eint, und zwar ist es das, dass sie alle anderen an die erste Stelle, also dass sie selber immer alle anderen zuerst und dann kommen sie selbst. Das ist unabhängig davon, ob es jetzt mit Kindern so ist oder mit Kollegen oder mit der Familie. Wir haben so irgendwie verlernt, auch uns gut für uns selber zu sorgen. Das ist jedenfalls etwas, was ich so wahrnehme. Und auch bei Kindern ist es so, ich muss erst mich mit mir selber verbinden. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch nicht gut für mein Kind da sein. Dann kann ich nur irgendwie kurzzeitig versorgen, aber dann haben wir nämlich auch wieder diese Gefahr der ungewollten Double-Bind-Geschichte, ja, dass ich das eine sage, aber was anderes transportiere, und Kinder spüren das ganz genau. Und das ist dann lieber dazu stehen, wie es mir gerade geht, und das nicht wegmachen wollen. Und dann gucken, wie kann ich das versorgen. Genau, und das ist aber sehr schwer, weil bei Kindern man natürlich gerne immer irgendwie alles richtig machen möchte. Und auch dieses Eingeständnis, dass einem Sachen schwerfallen im Umgang mit den eigenen Kindern, ist ziemlich schwierig. So. Dass die meisten kommen nicht so gern und sagen, dass sie irgendwie Hilfe brauchen. Dabei finde ich das total gut und normal und eigentlich kann jeder kommen, weil mir geht es auch immer wieder so, dass ich an Grenzen komme oder an Situationen gerate, in denen ich sage, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber ich weiß auch gerade nicht, was ich anders machen kann. Und
Ja.
es ist gut, da eben hinzugucken, immer wieder dieses Hingucken, immer wieder hingucken. Wenn ich merke, dass bei mir was passiert im Umgang mit Kindern, dann ist es sinnvoll, einfach hinzugucken. Dann kann ich auch bei mir hingucken oder in diesen Konflikt gucken. Was zeigt der eigentlich gerade?
Ja.
Was ist, und dann ist es sinnvoll, immer zu gucken, Mensch, was sind da die Bedürfnisse dahinter? Ne? Was fehlt mir gerade? Wo bin ich nicht gut versorgt? So,
Ja.
und wenn wir da dann eben auch bei den eigenen alten Themen sind, die vielleicht auch irgendwann mal so eingewickelt oder eingepackt wurden und von denen man sich nicht, ne, wo man sich nicht entwickeln konnte, sich nicht wieder quasi da rausschälen konnte, dann sind das eben genau die Punkte, wo wir nicht gut hingucken können
Ja.
bei uns selber.
Also mir kommt da gerade so die Idee, also ganz, ganz oft, wenn man dann hinguckt, oder viele Leute erstmal, die haben ja diesen Draht wirklich zu sich selber gar nicht, dass sie gar nicht spüren können, okay, was ist da jetzt überhaupt? Dann fehlt auch auf der anderen Seite vielleicht dieses sich rausnehmen zu können aus der Situation und wirklich mal von außen drauf zu schauen, also dieses sich zurücklehnen und erstmal zu gucken, okay, was ist jetzt hier? Weil das ja auch ganz viel so Selbstregulation erfordert. Und gerade das dann auch wieder ein Thema ist, wir wollen ja, wenn wir dann diese Situation uns anschauen, meistens auch, dass die Situation dann auch anders ist. Also wir wollen ja gar nicht die Situation sehen, wie sie gerade ist, sondern wir wollen ja, wenn wir die uns anschauen, direkt eine Lösung haben. Und ich denke, das ist etwas, was uns auch bei den Gefühlen ganz oft davon abhält, die zu fühlen, weil wir das ja nicht wollen. Also wir wollen ja da nicht hingucken, weil das ja erstmal ein Zustand ist von, ich kann das nicht verändern, obwohl ja genau das eigentlich der Schlüssel ist, dass ich halt hingucke und dass ich erstmal merke, okay, es ist jetzt erstmal so und ich will das auch erstmal nicht verändern. Wenn dieser Anspruch aufhören würde, immer alles richtig machen zu wollen und auch an der Stelle dann direkt eine Lösung zu haben. Ich glaube, wenn wir uns davon distanzieren könnten, dann könnte man auch besser und schneller hingucken, könnte man sich schneller distanzieren, erstmal von so einer Metaebene auf die Situation schauen und dann auch die Gefühle da sein lassen. Wir wollen, glaube ich, alle viel zu oft, viel zu sehr, dass die Situation dann gleich wieder besser wird. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler vielleicht im Umgang auch dann mit den Kindern, weil auch wir das ja auf die Kinder transportieren. Also die sollen ja auch direkt besser werden, anders sein, so, ne, als sie jetzt gerade sind, was anderes fühlen, was anderes nicht so laut sein oder was auch immer, ne?
Genau, der Grund dafür ist, ich meine, keiner macht ja irgendwie gerne Fehler oder so, ne? Das passiert ja
Nee,
einfach.
um Gottes Willen.
Und der Grund ist eben, dass da einfach auch eine Angst oder vielleicht auch, dass man glaubt, man kann das nicht halten, ja? Man kann das
Ja.
nicht containen, so, ne? Dass man dieses Gefühl einfach nicht aushalten kann, so. Und so passiert dann so eine Vermeidung oder eine Kompensation, so, weil das einfach zu groß ist. Und gerade hier ist es total hilfreich, dann auch sich vielleicht doch mal Hilfe zu suchen und zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann, wenn ich da hingucke.
Ja.
Und dann da ganz kleinschrittig ranzugehen. So. Und in der Regel ist es ja so, wenn wir da mal zurückgehen, wo kommt es her, wo kommt es her, wo kommt es her, dann ist es ja immer irgendwie. Wir können gerade was nicht aushalten, weil darunter ein großes Gefühl liegt. Das kann man auch eben das innere Kind nennen. Das kommt aus einem bestimmten Alter, als wir so und so alt waren. Und das ist entstanden, weil ein Bedürfnis nicht ausreichend befriedigt wurde oder eben mehr als nicht ausreichend, sondern wirklich frustriert geblieben ist, sozusagen. So, und diese Bedürfnisse sich anzuschauen, da ist dann am Ende der Schlüssel. So. Und dafür ist es halt sinnvoll, vielleicht auch nochmal zu gucken in die Aufgaben der einzelnen Lebensphasen. So, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man sich gut nochmal angucken kann. Ne? Und zu gucken,
Ja.
Mensch, wann ist was eigentlich dran? Und wo gab es vielleicht auch eine Phase in meinem Leben, in dem meine Familie das irgendwie einfach nicht gut versorgen konnte? So, ne? Kann ja auch immer, also es gibt ja immer irgendwie Gründe dafür,
Ja.
da dann mal hinzugucken. Aber genau, weil dieses, das Aushalten der Gefühle ist etwas, was uns auch so abhanden gekommen ist. Und auch so die Angst, ne? Wir haben so eine Angst davor, vor unseren Gefühlen, dass wir irgendwie immer gerne vermeiden und verleugnen, unterdrücken.
Ja. Jetzt mal angenommen, man ist schon so weit, dass man es selber gut für sich fühlen kann. Also, dass man gut mit seinen eigenen Gefühlen, dass man die gut halten kann. Wie kann ich meinem Kind, also ich glaube, das ist einfach eine Voraussetzung, deswegen habe ich das jetzt so vorangestellt, wie kann ich meinem Kind das auch bieten? Also, das ist ja auch etwas, was sehr abhanden gekommen ist, weil wir es ja als Kinder oft nicht lernen, beziehungsweise uns das abgesprochen wird, wenn ich jetzt sage, aua, das tut weh. Also ich war letztens gerade, wo war ich denn? Ich war, glaube ich, einkaufen oder so. Auf jeden Fall war da eine Mutter, die war sehr energisch mit ihrem Kind und hat das so am Arm mitgenommen. Das war jetzt nicht so, dass. Also das Kind ist auch mitgegangen, also es wurde nicht am Arm getragen oder so, aber es hat halt Aua gesagt. Und dann hat die Mutter gesagt, nix Aua, hier, jetzt komm mal mit. Und dann habe ich so ganz relativ laut gesagt, doch, wenn das weh tut, dann tut es weh. Und das ist halt so eine Sache, da fängt es ja schon an. Oder im Kindergarten, wenn wir dann gesagt haben, du, das tut nicht weh oder das ist jetzt nicht so schlimm oder so. Doch, wenn sich das für mich so anfühlt, dann ist das schlimm. Und das sind, glaube ich, genau die Situationen, wo uns das auch als jetzt Erwachsene abgesprochen worden ist und wo wir es vielleicht bei unseren Kindern oder auch Kindern, die wir jetzt von Bekannten, also ich habe ja auch mit Kindern jetzt mittlerweile Kontakt, so, weil eben einfach in meinem Umfeld viele Kinder jetzt gerade erwachsen so. Und wie kann man da am besten, was würdest du sagen, was sind so Dinge, die man am besten machen kann, um das Bestmögliche zu tun, sage ich jetzt mal, damit die Kinder ins Fühlen kommen?
Ja, also was du schon ganz klar sagst, ist, die Gefühle, die Kinder haben, immer irgendwie bestätigen, ne? Weil wir können ja nicht entscheiden, wie sie sich fühlen. So.
Ja.
Das ist das eine. Dann, dass wir auch aushalten können, dass unsere Kinder sich auch mal schlecht fühlen. Also auch dann, es gibt ja auch diesen Teil, wenn sie traurig sind und wir versuchen irgendwie das wegzumachen oder wenn sie wütend sind und wir versuchen sie abzulenken, das geht ja oft schon echt im Kleinkindalter los, oder im Säuglingsalter schon. Das Kind soll auf keinen Fall irgendwie schreien und wir versuchen alles irgendwie, um das jetzt abzulenken und darum geht es aber gar nicht, sondern einfach, lass sie doch mal traurig sein und lass sie doch mal wütend sein und lass sie doch mal schreien, weinen und traue deinem Kind zu, dass es das selber aushalten kann. Weil für unsere Aufgabe ist, dass wir das aushalten können. Aber wir müssen das ja für uns aushalten und nicht für unser Kind. So, das sollen sie ja auch lernen. Sollen sie ja lernen, irgendwie, dass das nicht schlimm ist und dass man davon nicht stirbt. So. Und dass man, so, und ich sage, also meine Hebamme hatte immer so einen ganz witzigen Vergleich. Die war ganz toll. Die ist leider verstorben, aber die war ganz, ganz wunderbar. Und die hat gesagt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und du bist gestresst und du bist K.O. und du hast schlechte Laune, und dann kommt dein Mann und da will dir dann immer einen Löffel Essen in den Mund schieben oder mit dir durch die Wohnung tanzen oder mit dir irgendwelche Witze erzählen, so, und du bist total genervt und gestresst und denkst, sag mal, was ist denn mit dir nicht richtig, so. Und das versuchen wir mit den Kindern andauernd, ne? Die, gerade wenn die so ganz klein sind und ganz häufig diese Entwicklungsschritte haben, wo sie jedes Mal die Welt völlig neu entdecken, also die Welt anders wahrnehmen. Ihr Weltbild wird im Prinzip alle Nase lang gestürzt und neu aufgebaut. Ne, diese
Ja.
Gehirnentwicklung und so, da passiert so viel. Und natürlich ist das total anstrengend für die. Und die sind total gestresst. Auf einmal können sie irgendwie anders sehen, auf einmal können sie anders hören, auf einmal können sie ihren Körper anders wahrnehmen. Und das ist natürlich Stress. Und dann dürfen die auch mal gestresst sein. Und dann dürfen die auch mal rumheulen und rumschreien. So. Und dann ist es unser Job, irgendwie einfach für sie da zu sein, ne? Sie einfach dabei zu begleiten, ihnen zu zeigen, das ist okay.
Ja.
Oder Kinder mit Tobsuchtsanfällen, ja? Das gehört mal dazu, so. Und wo du gerade sagst, beim Einkaufen gehen, das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Dass irgendwie ein Kind schmeißt sich im Supermarkt auf den Boden und schreit, weil das eben die Bonbons oder den Apfel haben will. Und die Eltern wissen nicht, was sie machen sollen. Ich kann euch sagen, es gibt ganz viele Eltern, denen das so geht, denen das passiert. Und das sagt überhaupt nichts über euch als Eltern aus. Und was, ihr müsst davor auch nicht weglaufen und ihr müsst davor keine Angst haben. Setzt euch dazu, wartet, bis es vorbei ist. Und dann ist gut. So. Es muss nicht weggemacht werden. Ihr müsst euer Kind jetzt nicht raustragen, weil euch das peinlich ist oder euer Kind da irgendwie auf das Kind einreden. Das ist dann eh nicht erreichbar. Das ist dann eh gerade in seiner Wut oder in seinem Trotz drin. Und dann einfach daneben setzen und warten und aushalten. Genau. Und das mit dem Mitschleifen, sage ich mal, ne, am Arm packen und mitziehen, das ist, was ich sage, das kann schon mal sein. So, sowas kann schon mal passieren. Grenzen zeigen wir als Eltern auch. So, wir geben die groben Grenzen vor, innerhalb derer die Kinder sich bewegen und entdecken und ihre Entwicklung machen dürfen. Und wenn es halt losgeht, dann geht es los. So, dann muss das halt so sein. Und auf der anderen Seite bin ich ganz bei dir, wenn das Kind sagt, aua, dann kann die Mama auch sagen, ja, aua. Dann muss ich sagen, nein, aua, so, weil ja, diese Körperempfindung ist da und die kann ich auch nicht wegdiskutieren und das ist auch nicht hilfreich, das zu machen. Und trotzdem kann ich irgendwie durchsetzen, dass wir jetzt los müssen. So, wenn ich mit 4 Kindern einkaufen gehe, dann passiert das auch, dass ich mal einen schnappen muss und gegen seinen Willen mitnehmen muss.
Ja, war jetzt auch nur eigentlich ein Beispiel, weil ich kann es auch total verstehen, dass du innerhalb von einem Kontext wie in der heutigen Gesellschaft, wo du ja schon ausgezählt wirst, wenn du jetzt irgendwie dein Kind nur mal mit so erhobenem Zeigefinger irgendwie schief anguckst, teilweise, dass du da sagst, ja, nee, das tut jetzt nicht weh, weil das soll ja auch keiner jetzt so denken, dass du da dein Kind misshandelst. Also das da, und manchmal finde ich, fehlt auch so ein bisschen diese nötige Konsequenz. Also teilweise wirklich mit dem Kind da zu sitzen und dann irgendwie am Strand zu diskutieren mit einem Dreijährigen, ob wir jetzt gehen oder nicht, das ist halt auch, da muss man den halt vielleicht auch wirklich mal unter den Arm packen und dann das Gesetz des Stärkeren so durchsetzen. Also das verstehe ich schon. Und wir hatten jetzt zum Beispiel letztens auch eine Situation, da weiß ich gar nicht genau, was mit dem Kind war, aber da musste ich das Kind auch nehmen und halt mal in eine andere Richtung lenken. Also ich habe das dann unter den Arm so hochgehoben und habe es dann umgedreht und habe es dann wieder weggeschickt sozusagen, weil es die ganze Zeit irgendwie unbeaufsichtigt da rumlief, wo wir waren. Und da muss man dann halt auch mal halt, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was, finde ich, sehr, sehr fehlt und nachgelassen hat, dass sich alle so ein bisschen mit um die Kinder kümmern. Heutzutage ist es ja so, dass man ja wirklich die fremden Kinder nicht schief angucken darf. Und ich hatte auch schon Situationen mit meinem Hund zum Beispiel, dass da ein Kind freilaufend auf meinen Hund zugegangen ist. Der war alleine beim Einkaufen auch irgendwie in einem Shoppingcenter und dann er wollte die meinen Hund anfassen und dann habe ich mich umgedreht und auch relativ streng gesagt, nein, du darfst sie nicht anfassen, damit sie das auch versteht, weil die war halt sehr klein und die hat ja vielleicht gar nicht wirklich gewusst, was ich da meine. Und dann kam die Mutter an und sagte, ich soll ihr Kind nicht ansprechen. Und dann sage ich, ja, aber ihr Kind wollte meinen Hund streicheln und der findet das nicht so gut. Und das kann ja auch sonst was für ein Hund sein. Und der dreht sich um und frisst dir direkt die Nase vom Kopf. Das ist halt nicht so cool dann. Und das geht ja heutzutage wesentlich weniger, dass man da mal untereinander, miteinander guckt, als es früher der Fall war. Ich weiß noch, als ich früher durch die Straßen gefahren bin in meinem Dorf, da haben alle so ein bisschen geguckt und auch mal was gesagt, ne? Und da wurde man so von allen so ein bisschen mit erzogen. Das, finde ich, ist eine wesentlich schönere Art und Weise, weil dann eben auch alle noch mit gucken. Kommt natürlich auf die Art und Weise wieder drauf an, aber es ist schon, glaube ich, förderlicher gewesen, weil jetzt heutzutage viele einfach machen können, was sie wollen, solange die Eltern dann nicht in der Gegend sind, ne?
Das stimmt, da gebe ich dir recht, das erlebe ich auch so und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir eben Ki Kinder nicht mehr so als Subjekte wahrnehmen, sondern eher als Objekte oder irgendwie so als Anhängsel der Eltern. Ja, ich würde mir das auch wünschen, dass auch andere mein Kind als einen vollwertigen Menschen betrachten, dem sie Grenzen aufzeigen, wo sie ihre Grenzen haben. Weil das für mich auch total anstrengend ist, wenn ich immer für alle meine Kinder und auch für alle anderen mitdenken muss, dass ich meinem Kind sagen muss, was der Mann vielleicht gerade denkt, so, oder nicht möchte, Warum kann der das nicht selber machen? So,
Ja.
Kinder sind Menschen und ihr dürft diesen Menschen auch sagen, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet. Und das finde ich total gut.
Ja.
So, und ich weiß nicht, also ich finde das gut. Es gibt bestimmt Eltern, die das nicht so gut finden, die gerne alles alleine machen möchten und für alles, was irgendwie rund ums Kind ist, sich selbst verantwortlich sehen. Weil versuche ich mich gerade so ein bisschen reinzufühlen. Ja, trotzdem ist es eigentlich immer hilfreich und es zeigt dem Kind eben auch, dass es als Mensch wahrgenommen wird, ne? Wenn man mit ihm so umgeht. So. Und wenn
Ja.
jeder mit dem Kind offen spricht, dann lernt das Kind natürlich auch gleich den Umgang mit anderen Menschen. Das kann auch, finde ich, ist das eine totale soziale Kompetenz dann auch, ne? Wenn die eben
Ja.
auch mit anderen Menschen gut umgehen können und die einschätzen können aus eigenen Erfahrungen, nicht nur aus dem, was die Eltern ihnen erzählen.
Ja.
Genau, und
Ja, das finde
da,
ich auch.
genau, und so ein anderer Punkt ist noch so ein bisschen dieses zu entscheiden. Also, das ist ja was, womit wir in Kontakt kommen, wenn wir Kinder haben oder mit Kindern in Kontakt sind, zu sagen: Okay, ich mache jetzt was mit dem Kind, was das Kind eigentlich nicht will, was ich aber machen muss, damit es nicht auf die Straße läuft oder was auch immer.
Ja.
So, und das ist ja was so einen inneren Konflikt erstmal irgendwie anstößt. Ich glaube, da gehen wir alle irgendwann mal durch, ne? So dieses Gefühl von, so dass ich halt übergriffig bin irgendwie dem
Ja,
Kind gegenüber.
darf man
Und da
das?
ist es, glaube ich, auch gut, irgendwie hinzugucken und zu sagen, was ist meine Rolle gerade, ja? So, was ist meine Rolle gerade? Und wenn ich hier eben gerade in der Rolle bin, für Sicherheit zu sorgen, dann darf ich eben auch darüber hinweggehen und das machen. Und wenn ich aber irgendwie da nicht in der Rolle bin, sondern einfach in meiner normalen Ich-Rolle bin, sage ich mal, dann muss ich das nicht und dann kann ich mit dem Kind natürlich auch noch wieder ganz anders umgehen. Und das
Ja.
switcht ja dann auch immer so, ne? Das ist ja was irgendwie 10-mal am Tag so und so ist. Auf der einen
Ja.
Seite versuche ich mit dem Kind irgendwie auf Augenhöhe zu reden, auf der anderen Seite braucht es klare Grenzen. So. Und das verschwimmt halt, glaube ich, manchmal ganz oft.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung. Meine Mutter hatte auch immer so zwei Sprüche, die hat immer gesagt, denk mal mit und du sollst machen, was ich dir sage. So, das sind halt zwei sehr unterschiedliche Dinge, die nicht immer zu vereinen sind, ne? Also, das war schon wirklich manchmal sehr schwierig, beides dann so zu bedienen. Aber ja, das finde ich, sind aber immer noch Dinge, die heutzutage ja auch immer noch greifen. Also das ist ja total, ja, nicht an eine Zeit gebunden. Ich glaube, das ist etwas, was man heute immer noch von den Kindern verlangt oder von jedem Menschen irgendwie verlangt, dass auf der einen Seite die Dinge so gemacht werden, wie sie halt gemacht werden sollen und auf der anderen Seite man sagt, ja, denk mal einfach mit und versuch so deinen eigenen Weg zu finden. Und ich glaube, gerade dafür sind halt diese Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Grenzen, unterschiedlichen Wahrnehmungen so wichtig, dass man da eben für sich selber auch irgendwie einen Weg findet. Und da nicht nur dieses eine Muster kennt und nicht nur dieses eine Schema kennt, sondern wirklich auch unterschiedliche Umgangsformen mal so mitbekommt. Ne? Wie setzt jemand auch Grenzen? Ist jemand, und das haben wir ja schon damals irgendwie bei den Lehrern mitbekommen, dass bei den einen war es irgendwie, die mussten gar nicht viel machen, nicht viel sagen und da waren alle ruhig und bei den anderen, da sind sie alle auf den Tisch getanzt, egal was für eine Konsequenz da gedroht hat, augenscheinlich so, ne? Also da gibt es ja allein da schon dann einen unterschiedlichen Umgang, wo man merkt, okay, das tut aber gut, weil irgendwie können sich die Kinder da anpassen, ne?
Genau, das ist auch dran. Also von der Entwicklung her ist das eben auch genau der Zeitpunkt, in dem Peer Group oder auch andere Systeme als nur das Häusliche, ne, dass das interessant wird, um einfach auch zu sehen, es gibt auch noch was anderes, ne, und andere Menschen, die anders denken, unterschiedliche Grenzen setzen, unterschiedlich mit jemandem umgehen oder genau, das ist da dann auch dran und trotzdem kann sowas natürlich in Dosen ja auch schon vorher passieren, ne,
Ja,
einfach
klar.
so. Achso, und eine Sache wollte ich noch sagen, das ist mir auch noch ganz wichtig und das ist was eigentlich so schön einfach ist und trotzdem kommt man nicht so drauf, ist das Fragen, ja, Fragen stellen, einfach immer wieder auch das Kind zu fragen nach bestimmten Sachen, wie ging es dir denn da, ja, auch wenn eine Situation irgendwie schwierig gewesen ist, wenn das uns mit einem Freund oder mit einem Partner oder irgendwie mit einem anderen Erwachsenen passiert und wir versuchen, die Situation zu klären, dann gehen wir ja im besten Fall immer auch dahin, dass jeder erzählt, wie er das empfunden hat oder man auch fragt, wie hat der andere empfunden, um dann zu gucken, ach so, ne? Also erstmal, um vielleicht Missverständnisse gleich schon auszuräumen und dann auch zu gucken, wie kommen wir hier weiter. Und das können wir mit Kindern eben auch ganz toll machen. Und die haben dann gleich auch das Gefühl, auch wieder, ne, wertgeschätzt zu werden, gesehen zu werden. Und diese ganzen psychischen Grundbedürfnisse werden da total gut bedient. Und das
Ja.
ist eigentlich ziemlich einfach, ne? Das kann man nebenbei machen. Das kann man beim Spazierengehen machen, das kann man, wenn man sie ins Bett bringt, machen. Und natürlich ist es für uns auch total hilfreich irgendwie, weil wir unser Kind dadurch noch besser, unsere Kinder dadurch besser kennenlernen.
Ja.
Genau.
Du hattest ja auch gesagt, dass ja, eine Gemeinsamkeit deiner Klienten im Moment jetzt sehr prägnant ist, dass nämlich deine Klienten teilweise nicht so sehr sich selbst an erste Stelle stellen können. Wie können wir denn das bei unseren Kindern fördern, dass die wirklich sich selbst auch wichtig nehmen und ja lernen, okay, das, was ich jetzt, das, was ich fühle, das ist richtig so und das darf auch da sein. Also über die Gefühle so innerhalb von Alltagssituationen haben wir ja schon gesprochen, aber wie könnte man das vielleicht noch ein bisschen mehr pushen, dass sie merken, okay, was derjenige, der ich bin, der hat schon eine Wichtigkeit und Relevanz.
Ja, also genau, das ist unterschiedlich. Also da gibt es natürlich auch wieder kein Rezept, weil alle Kinder ja auch unterschiedlich sind. Es gibt Kinder, die sehr gut, einen ganz guten kognitiven Zugang haben, mit denen man tatsächlich einfach auch darüber reden kann, die das auch, ne, darüber gut verstehen können. Ansonsten ist das Fragen, wie gesagt, gibt ihnen ja auch das Gefühl, dass das, wie sie sind, wichtig und richtig ist. Man kann auch immer wieder rausstellen, dass es Unterschiede gibt, ja? Dass irgendwie, ich bin so und mein Kind ist so und darüber reden wir und beides ist okay. Guck mal, bei mir ist es so und ne? Bei dir ist es so. Und das wird total wertfrei angeguckt, weil dadurch irgendwie klar wird, dass alles in Ordnung ist, ne? Und dass anders zu sein irgendwie nichts Schlechtes ist, sondern dass es okay ist, dass du so bist, wie du bist. Ja, und dann ist es so, dass da könnte man dann auch wieder mal in die Entwicklungsphasen gucken, was ist wann dran, dass ich einfach so einen Rahmen dafür gebe, dass die Bedürfnisse, die gerade wichtig sind, auch gut erfüllt werden. Also wenn es zum Beispiel um Autonomie geht, dass ich einen groben Rahmen vorgebe, aber das Kind entscheiden lassen kann. Oder was möchtest du heute machen, ne? Oder was möchtest du jetzt machen? Einfach, da geht es viel darum, dass sie selber entscheiden dürfen, was sie machen wollen gerade. Dann im Weiteren geht es dann irgendwann um Initiative, ja, dass es da, dass sie von sich aus auch kommen können und wir das dann unterstützen. So. Oder dass sie viele Sachen selber machen. Ne? Dass man, da gibt es so viele Möglichkeiten von, was möchtest du heute anziehen, bis was wollen wir heute essen oder sollen wir jetzt willst du mit zum Einkaufen, sondern dass man einfach viele Möglichkeiten dem Kind gibt, die Bedürfnisse, die dran sind, zu versorgen und damit auch sich weiterzuentwickeln.
Aber dann
Ja.
immer ab einer bestimmten Phase, also jetzt nicht mit 2. Also die Entscheidung kleiner zu fassen, wenn die noch so
Genau,
jung sind, ne?
altersgerecht, genau. Also die Autonomie ist ja dann nachher mit 2 und 3 Jahre so. Trotz Phase nennt man das ja auch gerne, ne? Und da einfach zu sagen, das zu fördern, dass das Kind Entscheidungen trifft.
Ja.
Kleine Entscheidungen, ne? Was es anziehen möchte, das oder das. Oder was wollen wir heute essen, das oder das. Muss ja nicht irgendwie gleich von nichts irgendwie auswählen, sondern einfach ein paar Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Und denn die frustrierenden Momente passieren ja immer, wenn sie das, was sie gerade wollen, nicht können, weil es gerade irgendwie nicht geht oder nicht. Oder ich finde das bei Instagram ist ja auch immer ganz niedlich, wenn die Mütter dann fragen, willst du dein, hier, wenn es darum geht, willst du einen Joghurt essen? Ne? Soll ich die auseinanderknicken oder willst du die auseinanderknicken? Soll ich den aufmachen oder willst du den aufmachen? Soll der Löffel rauf oder soll der Löffel daneben? Ne? Also einfach
Ja.
das, ja. So diese Sachen entscheiden kann. Ne? Weil so, das ist das, was die dann brauchen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das gibt ihnen Sicherheit, das bringt sie weiter in ihrer Entwicklungsphase, in der sie
Ja.
gerade sind. Genau.
Ja.
So, und da einfach gucken, was brauchen die gerade? Sie zeigen es ja auch. Wenn wir so sensibel sind, da hinzugucken und hingucken, 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 dann zeigt es sich auch. So. Und dann
Ja.
oder drüber reden mit einem Partner, mit einer Freundin, mit anderen Eltern so und dann sagen, ach ja, guck mal, ne, irgendwie eine neue Idee, dann fällt einem was ein, so was man mal ausprobieren kann und dann
Ja.
einfach ausprobieren. Und wie gesagt, es kann sein, dass es heute funktioniert und morgen nicht mehr. Es kann sein, dass es bei einem Kind funktioniert, aber beim zweiten nicht.
Ja.
Genau, und dann wird Neues ausprobieren und sich da auch nicht von frustrieren zu lassen, weil das ist halt für die echt Arbeit so, ne? Entwicklung
Ja.
ist ja auch für den, der sie durchmacht, irgendwie anstrengend.
Ja, das stimmt. Also kann ich ja nur so von Persönlichkeitsentwicklung vor allem auch sagen. Das ist,
Ja.
also wenn man da so durch Lebensphasen geht, dann ist das schon, macht schon viel, viel mit einem, ne? Was mir noch eingefallen ist, ist manchmal, also oder um Konflikt aus dem Weg zu gehen, vielleicht noch sei noch dazu gesagt, wenn man jetzt die Kinder mit einbezieht in Entscheidungen, dann nicht da, wo wir eigentlich schon eine Entscheidung getroffen haben, zu fragen. So nach dem Motto, ja, darf ich dich oder willst du jetzt eingecremt werden? Dann sagt das Kind wahrscheinlich nein, also so Sonnencreme oder so, da dachte ich jetzt gerade dran. Dann wird das Kind wahrscheinlich eher nein sagen. Und dann auch, wenn man nochmal zurück auf diese Gesprächseröffnung, wenn man irgendwie fragt das Kind, wo oder was es gerade möchte oder wie es ihm gerade ging mit der einen oder anderen Situation, dass man da vorher sich wirklich ein Ziel setzt oder eine, wie nennt man das? Wirklich einen Plan im Kopf hat, okay, was möchte ich denn jetzt? Nicht, was möchte ich jetzt in dem Sinne, was soll das Kind sagen, sondern
Meine
wie
Intention
heißt es?
quasi.
Eine Intention
Ja.
setzen, genau. Also was ist meine Intention mit diesem Gespräch, damit man sich selbst auch aus der Gleichung so ein bisschen rausnehmen kann und nicht auf die Antwort, die jetzt vom Kind kommt, vielleicht auch selbst persönlich reagiert, sondern dass man wirklich den Fokus jetzt auf das Kind und auf ja, die Bedürfnisse von dem Kind und auf das, was das Kind erlebt hat, setzt und nicht gleich sagt, ja, wenn es zum Beispiel jetzt erklärt, dass es dem dabei schlecht gegangen ist oder dass, wenn es vielleicht einen sogar anschuldigt, ja, so im Großen, zu sagen, okay, aber das ist irgendwie für das Kind doof gelaufen oder so, dass man da nicht gleich in den Verteidigungsmodus geht, sondern das erstmal so anerkennt, wie das denn dann auch so erfahren hat, was denn jetzt gerade passiert ist, ne? Das finde ich sowieso für auch Konflikte aller Art oder für Gespräche aller Art mit Menschen sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie vorher, wenn man in ein Gespräch geht, sich eine Intention setzt, gerade wenn das ein bisschen herausfordernd ist. Worauf möchte ich jetzt gleich meinen Fokus legen, damit man eben nicht in diesen Automatismus gerät, dann sich verteidigen zu wollen oder gleich seine Meinung oder seine Wahrnehmung irgendwie zu schildern, ne?
Ja, genau. Das hast du wieder sehr schön, sehr schön irgendwie verarbeitet und durchdrungen und da an der richtigen Stelle auch nochmal angeknüpft, weil ich glaube, das ist immer leicht gesagt. So, hör mal zu oder frag mal nach und dann weiß man gar nicht, wie man mit dem Gesagten dann umgeht. Oder es passiert eben ganz schnell, dass man wieder mit den alten Mustern darauf antwortet.
Ja.
Und ich glaube, es ist. Also die beste Intention dabei ist womöglich gar nicht. Die Bedürfnisse oder das, was beim Kind los ist, sondern bei mir zu bleiben und zu sagen, ich möchte verstehen. Immer wieder zu überlegen,
Ja.
habe ich wirklich verstanden? So, das ist das Ziel, die Intention, mein Verständnis. Weil damit
Ja,
komme ich immer wieder
stimmt.
zurück, immer wieder raus. Also es ist noch ein Schritt weiter zurück irgendwie. Weil da muss ich, sonst ist der Fokus wieder auf dem Kind, ne? Jetzt erzähl doch mal. Und wenn es dann nicht erzählen will, dann bin ich irgendwie verpflichtet, da irgendwie noch wieder dran rumzubohren, so, ne?
Ja.
Sondern zu sagen, nee, ich möchte verstehen. Und wenn das heißt, dass ich verstehe jetzt, dass das Kind gerade voll genervt ist davon, dass ich ihm mit dem Thema auf den Zeiger gehe und es will da gerade nicht drüber reden, dann ist das auch gut und wichtig. Und
Ja,
das dann auch zu
stimmt.
akzeptieren und zu sagen, irgendwie vielleicht in einem anderen Moment, also sowieso, Timing ist dabei ganz wichtig irgendwie, aber man kennt ja so in der Regel auch die Zeiten, in denen die Kinder zugänglicher sind, eben abends. Meistens ist es ja abends beim Schlafen gehen, ne?
Ja.
Und dann sind die recht ruhig und dann können die auch selber nochmal reflektieren. Und dann kann man nochmal ein bisschen was wieder gerade ziehen, so. Und dann ist es aber eben auch ganz wichtig, dann nicht das wieder hochkochen zu lassen, ne? Sondern wirklich da irgendwie im Ruhigen zu bleiben und im Verständnis zu bleiben. Und auf jeden Fall, wir sind da eigentlich jetzt schon ganz nah dran, gewaltfreie Kommunikation, das kann so ein Leitfaden sein, so, da einfach
Ja.
zu. Was sind deine Bedürfnisse? Was sind meine Bedürfnisse? Wo finden wir da irgendwie, wo finden wir da einen Kompromiss?
Ja. Ja. Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele von Themen, die jetzt Erwachsene mit zu dir gebracht haben, wo es dann auf Kindheitssituationen zurückzuführen war? Also so eine Situation, die vielleicht total banal war und eine, die vielleicht total schlimm war auch, weil ich finde oder ich sehe immer wieder, dass ganz viele Männer oder auch Frauen, aber vor allem Männer sagen an der Stelle, ich habe eigentlich nichts Schlimmes erlebt. Ich hatte eine schöne Kindheit, das war ein bisschen raufig und so und hier. Und dann aber schon da Verletzungen stattgefunden haben, die selber einfach nicht so einordnen wollen, weil sie die Situation so banal gesehen haben, dass sie sagen können, okay, da denke ich zwar immer wieder mal dran, aber das kann ja bei mir kein Trauma erzeugt haben, so nach dem Motto, ne, oder keine Prägung verursacht. Dass man da nochmal wieder wirklich so einen Einblick kriegt, okay, das kann wirklich einfach im Leben eine Rolle spielen, auch so eine kleine Situation. Ich habe mal zum Beispiel eine Situation im Coaching gehabt, wo es einfach nur um so einen Joghurtbecher ging. Also die hat sich einfach zurückgesetzt bekommen, gefühlt, weil sie diesen Joghurtbecher nicht selber essen durfte, sondern weil die Geschwister das immer gekriegt haben. Also die Jungs waren immer viel wichtiger und sie musste dann immer alles teilen und die Männer haben das Essen bekommen und das war für sie halt wirklich, weil es auch mehrfach passiert ist und weil es in ihr echt starke Emotionen ausgelöst hat, war das einfach für sie eine total prägende Situation, die ihr ganzes Leben beeinflusst hat.
Ja, also wenn ich an Männer denke, dann habe meiner Erfahrung nach sind die halt so Meister im Kompensieren. Das ist, finde ich, immer ein ganz schöner Angang, die wirklich ins Gefühl zu bringen, weil sie, also da drückt es sich dann halt irgendwie körperlich oft raus irgendwann, dass sie dann irgendwie Stress kriegen, zittern, Panikattacken, keine Ahnung. Das sind so ein paar Sachen, die mit denen Klienten auch zu mir gekommen sind. Und ja, und das, da ist es auch oft so, dass sie dann halt ganz nüchtern über ihre Geschichte und auch über ihre Kindheit reden. Auch über die Teile, die ganz offensichtlich nicht gut gelaufen sind. Und oft möchten die auch gar nicht so gerne so über die Kindheit reden. Also sie lassen sich dann schon drauf ein. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sie denken, ich weiß aber nicht, was das bringen soll. So. Und genau, also da, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ein paar. Also dieses nicht im Gefühl sein ist ja auf jeden Fall auch was sie gelernt haben. Ne? Das ist einfach, was sie nicht durften, weil dafür keine Zeit war oder weil dafür in der Familie nicht die Kapazitäten waren. Und Kinder müssen funktionieren. Das ist ja gerade bei den Älteren so, dass es da in der Kindheit so war. Da war es ja noch viel mehr so, was, glaube ich, auch wieder ein Grund dafür ist, wenn wir jetzt mal so in diese Generationsgeschichte gucken, dass heute die Generationen oft eben so wenig Grenzen setzt, ne? Weil sie selber so unheimlich viele Grenzen erlebt haben und damit nicht gut waren. Ja, so bestimmte Themen. Es ist immer irgendwas in der Kindheit. Also ich kann dir gar nicht. Also ich weiß, ein Klient hatte, da war so ein Thema, dass seine Mutter ihm nicht erlaubt hat, Mutter und Stiefvater, dass er einen Führerschein macht für das Moped, dass er einen Moped-Führerschein macht. Das hat ihn so, da war er so sauer, weil er auch das Gefühl hatte, dass er überhaupt nicht ernst genommen wird, weil und nicht gesehen wird und nicht wahrgenommen wird, weil das hat er sich so gewünscht. Das hat sich so gewünscht und hat er auch gespart und wollte auch, er wollte ja gar nicht, dass sie sagen, ja komm, mach, sondern dass sie irgendwie eine Lösung finden, dass er zumindest angehört wird, ne? Dass sie einfach gemeinsam mal gucken sollen. Und das ist aber auch so ein das Nicht-Gesehen-Werden war zu dem Zeitpunkt auch schon ein altes Thema. War auch da schon eins, was wieder angepiekt wurde, aber dann irgendwie als eine große Sache so abgespeichert wurde, ne? Und eben auch das, was ich will, ist nicht wichtig. Das und die Gefühle sowieso, ne? Die brauche ich nicht haben, müssen nicht sein, dürfen nicht sein.
Ja, also das ist auf jeden Fall was, was wir unseren Kindern zeigen dürfen,
Genau.
dass
Die dürfen
das
sein.
da sein darf.
Mein ältester Sohn ist ein bisschen anders als ich. So. Und ich habe immer versucht, ihm viel von dem irgendwie mitzugeben, was ich so gut finde. Und irgendwann hatte ich so einen Moment der Klarheit, an dem ich dachte, warum mache ich das überhaupt? Er ist doch völlig okay so und er ist anders und er will das gar nicht. Und das ist auch okay, weil er wird damit auch seinen Weg gehen. Und das war so ein Moment, an dem sich irgendwie unsere Beziehung zueinander auch nochmal ein bisschen entspannt hat. So, ne? Und da
Ja.
kann ich mit ihm auch drüber reden. Und das war für mich so schön, weil ich auch, das hat ja auch eine Qualität, nämlich, dass ich irgendwie auch viel freier bin. Ne? Ich muss ja
Ja.
gar nicht irgendwie an meinen Kindern ziehen und das machen und tun und so. Nein. Die sind so, wie sie sind und ich kann sie gut begleiten.
Ja. Ja, schön. Ich hätte noch jetzt ein paar Blitzfragen für dich.
Ja.
Hast du noch irgendwas, was du vorab noch sagen möchtest zu dem Thema?
Ich kann nur noch mal wiederholen, das Hingucken. Hingucken, hingucken, hingucken.
Ja,
Egal ob
ja.
beim Kind, egal ob in der Situation, egal ob bei mir selber. Immer wenn sich irgendwas nicht richtig anfühlt. Immer wenn jemand das Gefühl hat, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. So kann das nicht richtig sein. Klassisches Beispiel ist auch irgendwie Sauberkeitserziehung, ja? Und das Kind wird immer wieder auf den Kopf gesetzt und habe ich selber erlebt und schreit und schreit. Und irgendwann hatte ich einen Moment und habe gesagt, das kann so nicht richtig sein. So, und dann mal hinzugucken und mal zu gucken, gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, und das kann total hilfreich sein. Und dann ausprobieren. Ja.
Ja.
Also da wirklich sich trauen, etwas anders zu machen, als es die eigenen Eltern gemacht haben, als es die Hebamme sagt, als es der Arzt sagt, als es die Freunde sagen, sondern das eigene Gefühl zu hören und selber das ernst zu nehmen, was man da sieht und damit zu arbeiten.
Ja. Ja, finde ich schön. Okay, dann starten wir. Die Blitzfragen, ich teile die in zwei Teile, ja? Weil wir haben ja gesagt, wir würden auch noch mal eine Anschlussfolge machen. Und deswegen heben wir uns den zweiten Teil dann für diese Anschlussfolge auf. Erst geht es um entweder oder, ja, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Gedanken lesen oder Zeitreisen?
Gedanken lesen. Ich glaube, Gedanken lesen ist was, was ich schon ganz gut kann. Ich glaube, Gedanken lesen ist, wenn man gut spüren kann, wie es dem anderen geht, was ja auch Teil meines Jobs ist, also auch das zu erspüren, was gerade irgendwie nicht gesagt wird. Und dafür noch die Gedanken lesen zu können, das wäre schon ganz cool.
Ja, also als Bestätigung praktisch.
Ja, genau. Als
Sehr
Überprüfung,
gut.
genau.
Ja. Okay. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen können.
Kaffee oder Tee?
Also Kaffee, ich finde Tee auch richtig gut, aber Tee ist was, wo ich sage, das könnte man ersetzen. Kaffee hat irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, weil da gibt es nur Kaffee.
Ja, okay. Jogginghose oder Jeans?
Jeans. Aber gibt ja heute auch Mischformen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Dann, ich guck mal, wie ich das hier splitte. Ich habe noch eins. Welches Ziel würdest du gerne bis Ende des Jahres noch erreichen? Also gibt es irgendwas, was du dir noch vorgenommen hast, was du noch machen möchtest?
Ja, ich wollte gerne eine Männergruppe ins Leben rufen und für ein Jahr begleiten. Das stellt sich als zu großes Projekt gerade heraus und ich würde es gerne kleiner machen und vielleicht in ein oder zwei Wochenend-Workshops für Männer umwandeln, die ich vielleicht im Herbst, also Herbst, glaube ich, ist eine gute Zeit, um das nochmal anzugehen. Und das, also einen auf jeden Fall möchte ich gerne dieses Jahr noch schaffen.
Ja, worum soll es dann im Workshop gehen? Direkt darum, um dieses in die Gefühle kommen, oder?
Genau, also Veränderungen möglich machen. Also für die
Ja.
Männer, die sagen, sie wollen gerne etwas verändern in ihrem Leben und haben irgendwie schon ganz viel versucht und das haut nicht so hin, wie sie sich das gedacht haben, dass wir da nochmal hingucken, Mensch, was steht denn dem eigentlich im Weg oder was
Ja.
brauchst du? So, das ist natürlich für einen Workshop ein bisschen viel, aber das will ich noch ein bisschen klarer abgrenzen.
Ja. Ja, aber schön. Schönes
Ja.
Thema. Dann, das ist ein schönes Ziel auf jeden Fall auch. Ich glaube, mehr den anderen beiden Fragen, die spare ich mir auf für die nächste Podcast-Folge. Gibt es noch etwas, wo du jetzt schon sagen kannst, wo man dich erreichen kann?
Ja, also ihr erreicht mich auf meiner Homepage, myputiracek.de. Da steht auch schon was über, also diese Männergruppe sollte Heldenreise heißen oder soll so heißen. Also auch darüber ist was zu finden. Ja,
Ja, dann
jetzt
verlinke
bin
ich das doch. Dann
ja, auf
verlinke ich
jeden
das
Fall.
doch. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich auf den zweiten Teil dann.
Ja, ich danke dir auch.
Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Reinhören, fürs Hinhören und ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Ich möchte dich gerne noch einmal daran erinnern, dass du mich super unterstützen kannst, wenn du diese Folge teilst und mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, falls du dies noch nicht getan hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.